Ein tragfähiges Fundament. Darum soll es heute gehen. Ich habe mir vor 2 Jahren in Ostfriesland ein kleines Häuschen gekauft, zusammen mit meiner Familie. Und wir haben so ein kleines Stückchen Land dabei. Ich habe noch ein paar Schafe und Hühner und habe noch so einen kleinen Stall gebaut. Und bei uns in Ostfriesland, da haben wir Moorboden. Das ist also sehr weicher Boden. Da kann man nicht einfach so drauf bauen. Da braucht man ein anständiges Fundament. Also habe ich so kleine Löcher gegraben im 2 Meter Abstand und ich muss bei mir so ungefähr 1 Meter, 1,20 Meter buddeln. Dann komme ich unten auf so einen gelben Sandrücken und dann kann ich diese Löcher ausfüllen mit Zement, bisschen Metallstreben da rein und dann kann ich da quasi so einen Ringbalken drauf gießen und dann habe ich quasi mein Fundament und kann meinen Stall darauf bauen und dann kann ich eigentlich darauf hoffen, dass ich die nächsten 20 Jahre, dass das Ding dann auch stehen bleibt, auch wenn es da mal richtig stürmt bei uns oben an der Küste. Bei so einem kleinen Hühnerstall oder Schafstall ist das weiter irgendwie nicht gravierend, das kriegt man irgendwie noch hin, auch als Laie. Aber dann gibt es auch so manche Gebäude, wo ich mir denke, alter Schwede, was müssen die eigentlich für ein Fundament haben? Wenn ich mir zum Beispiel mal vorstelle, diese Burj Khalifa, das größte Gebäude oder der größte Turm dieser Welt mit 828 Metern, da frage ich mich, was sitzt da eigentlich für ein Fundament darunter, dass das Ding nicht umkracht? Und man findet im Internet tatsächlich einiges dazu. Und das ist schon echt erstaunlich. Und die haben das tatsächlich ähnlich gemacht wie ich mit meinem Schafstall. Die haben nämlich auch Löcher gegraben. Allerdings nicht so kleine Löcher, so 20 mal 20, sondern die Löcher, die sie gegraben hatten, die hatten einen Durchmesser von 1,50 Meter. Und die waren auch nicht 1 Meter oder 1,20 Meter tief, sondern 50 Meter. Und von diesen Löchern haben sie 850 gebuddelt. Und die wurden vollgekippt mit Beton, da wurden Stahlstreben eingesetzt. Und dann hat man auf diesen Säulen eine fast 7 Meter dicke Betonplatte draufgepackt. Und auf dieses Fundament hat man dann angefangen, diesen Turm zu bauen. Und das Ziel war es eigentlich ursprünglich, einen Turm zu bauen, der so ungefähr 510 Meter hoch ist. Warum 510 Meter? Weil das damals größte Gebäude, der Taipei 101, der steht in Taiwan in der Hauptstadt, der damals der größte Turm oder das größte Gebäude war mit 508 Metern und das wollte man einfach toppen. Und hat man angefangen zu bauen und bei 510 hat man gemerkt, ey, das Fundament, das hält so gut, da können wir noch tatsächlich was draufsetzen. Haben sich das nächste Ziel gesteckt und hat gesagt, bei 610, da hören wir auf. Und dann waren sie bei 610, haben gemerkt, ey, das geht immer noch und gesagt, dann gehen wir auf 700. Und haben sie weitergebaut auf 700 und das Fundament war so tragfähig, dass man zum Schluss diesen Turm also tatsächlich auf 828 Meter gebaut hat. Dieses Fundament soll eine Tragkraft von 800.000 Tonnen haben. Das ist eine riesige Zahl, da kann man sich irgendwie gar nichts richtig drunter vorstellen. Und das Krasse ist ja, dass dieser Turm, der steht. Dieses Fundament, das trägt, das hält. Und das Krasse ist, dass dieser Turm sich sogar bei Wind auch noch bewegt. Man sagt, dass die Spitze von dieser Burj Khalifa bis zu 1,50 Meter hin und her pendeln kann. Und es ist natürlich auch so eine leichte Gewichtsverlagerung, aber das Fundament trägt alles mit. Und es wäre eine Katastrophe, wenn das Fundament nachgibt und dieser Turm einstürzt. Die Experten damals sind davon ausgegangen, wenn man diesen Turm fertig hat, dass dieses Fundament ungefähr noch bis zu 0,5 Meter nachsacken kann. Letztlich ist es nur 7,5 Zentimeter nachgesackt. Also das Ding steht unheimlich stabil. Ein gutes Fundament, unheimlich wichtig. Und genauso ist das auch für unser Leben. Und darum geht es Jesus auch. Er spricht nämlich auch von einem Fundament. Und den Textabschnitt möchte ich euch gerne vorlesen. Der steht in Matthäus 7, ab Vers 24. Da heißt es hier: Darum gleicht jeder, der auf meine Worte hört und tut, was ich sage, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rütteln, stürzt es nicht ein, denn es ist auf Felsen gegründet. Doch wer meine Worte hört und sich nicht danach richtet, gleicht einem unvernünftigen Mann, der sein Haus einfach auf den Sand setzt. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, bricht es zusammen und wird völlig zerstört. Als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge überwältigt von seiner Lehre, denn er sprach mit Vollmacht, ganz anders als ihre Gesetzeslehrer. Jesus spricht hier von einem Fundament. Bei diesem Fundament geht es um unser Lebensfundament. Das heißt, worauf gründe ich eigentlich mein Leben? Was ist die Basis für meine Weltanschauung, wie ich diese Welt verstehe, für die Entscheidung, die ich treffe, wie ich meine Beziehung gestalte, nach welchen Werten ich lebe. Was sitzt da eigentlich hinter? Das Fundament ist ja etwas, das kann man nicht sehen bei einem Haus. Und genauso ist das auch bei uns Menschen, die Art und Weise, wie wir leben, die Entscheidung, die wir treffen, das sieht man. Aber das, was eigentlich darunter liegt, die Werte, die mich prägen, das, was ich glaube, mein Glaube, alles das, das steckt ja tief in mir und das ist ja eigentlich mein Lebensfundament. Und dieses Fundament, das bauen wir uns, Menschen. Es wird geprägt von Dingen, die wir in uns aufnehmen, von Philosophien, die sich für uns logisch anhören, von Ideologien oder auch von gewissen Religionen oder religiösen Ansichten. Und daraus bauen wir uns etwas zusammen. In unserer heutigen Welt zum Beispiel ist unserer Gesellschaft ist der Humanismus sehr prägend. Da geht es darum, dass wir Menschen ja eigentlich so im Mittelpunkt dessen stehen, unsere Gefühle, das, was ich fühle, wenn es sich gut anfühlt, kann ich es machen, wenn es sich richtig anfühlt, kann ich es machen. So, keiner kann mir irgendwelche Grenzen auflegen. Ich bin dafür verantwortlich, mein Leben selbst zu verwirklichen und alles, was sich gut und richtig anfühlt, das kann ich eben tun. Ja, oder wir leben im Kapitalismus. Ja, da geht es darum, dass jeder Mensch das Recht hat, sich selber seinen Besitz zu erwerben, etwas aufzubauen im Leben. Und so machen wir das auch. Wir arbeiten, wir machen Karriere, wir verdienen Geld, wir bauen uns unser Haus, wir kaufen uns ein schickes Auto, wir laufen mit tollen Klamotten rum und, und. Das Materielle hat einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft. Und das prägt uns alles. Und natürlich gibt es daneben noch viele andere Philosophien und Ideologien, die Aufklärung, die Wissenschaft, die Evolutionstheorie. Es gibt politische Ideologien, sei es der Sozialismus oder der Liberalismus oder rechts oder links. Es gibt soziale Ideologien, sei es die Genderbewegung oder Umweltaktivismus oder was auch immer. Es gibt so wahnsinnig viel. Und auch im Bereich der Religion gibt es Menschen, die sich zum Islam halten, andere zum Christentum, andere zum Esoterik, andere sind Atheisten und sagen, will ich gar nichts mit zu tun haben, brauche ich nicht. Und wiederum andere pussen sich aus allem ein bisschen was zusammen, so wie es gerade passt. Auf jeden Fall hat sich jeder von euch aus diesem ganzen riesigen Wust von Philosophien und Ideologien und Religionen, habt ihr euch irgendwas zusammengepuzzelt, darunter habt ihr ein Fundament, auf dem ihr euer Leben gründet, aufgrund dessen ihr eure Entscheidung und euer Leben lebt und eure Entscheidung trefft. Und jetzt kommt Jesus an und sagt, wer meine Worte hört, wer meine Worte hört. Es geht darum, dass wir auf das hören, was Jesus uns zu sagen hat, auf seine Worte. Und diese Worte, die Jesus hier meint, die beziehen sich auf die Bergpredigt. Das ist genau die Predigt, die Jesus im Vorfeld zu diesem Gleichnis gehalten hat. Und das Interessante ist an dieser Bergpredigt, dass Jesus ganz oft diese einzelnen Absätze seiner Predigt mit folgenden Worten einleitet. Er sagt nämlich, ihr wisst aber, dass geschrieben steht, oder er sagt, ihr wisst, dass gesagt ist, ich aber sage euch. Also das, was Jesus sagt, stand damals schon im Gegensatz zu dem öffentlichen Trend und der öffentlichen Meinung. Und das ist heute noch ganz genauso. Das, was Jesus uns hier in seinem Wort sagt, in seiner Bergpredigt, das steht auch heute noch im krassen Gegensatz zu den ganzen philosophischen Lebensansätzen, zu den ganzen Ideologien und zu den ganzen anderen Religionen, die es in dieser Welt gibt. Jesus sagt, wer meine Worte hört. Und bei diesen Worten geht es nicht darum, dass Jesus eine neue Religion gegründet hat. Oder dass Jesus uns noch irgendeine weitere Option zu den 100 Optionen, die es schon gibt, vorlegt und sagt, hier habt ihr noch eine Möglichkeit, wie ihr ein gutes oder tolles Leben leben könnt. Nein, darum geht es gar nicht. Sondern, dass diese Worte, die Jesus uns sagt, das sind Werte, Regeln und Maßstäbe, die Gott von Anfang an in diese Schöpfung hineingelegt hat. Das sind Werte und Regeln und Maßstäbe, die nicht abgedatet werden können, die auch nicht ausgedatet werden, sondern die ihre Gültigkeit von Beginn der Schöpfung haben bis zum Ende dieses Universums. Jesus selber hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Kulturen werden kommen, Generationen werden kommen, Gesellschaften werden kommen mit ihren Ansichten und mit ihrer Modernität. Und Jesus sagt, meine Worte stehen da drüber, die haben Bestand. Gesellschaftliche Ansichten ändern sich. Kulturen verändern sich. Wissenschaftliche Ergebnisse verändern sich. Alles ist im Wandel, aber nicht die Worte Jesu. Sie haben eine Gültigkeit, weit über das Universum hinaus. Und Jesus sagt, wer meine Worte hört und tut. Er sagt nicht, wer meine Worte hört und glaubt. Ja, Glaube spielt ja für uns Christen eine große Rolle und ganz oft geht es ja auch um Glaube. Aber hier bei dieser Bergpredigt geht es tatsächlich nicht um Glaube, sondern es geht darum, etwas zu tun. Es geht darum, dass das, was wir von Jesus hören, was wir als richtig anerkennen, dass wir das auch in unserem Leben umsetzen. Und was genau sind diese Worte? Was meint Jesus hier? Und ich möchte dazu mit euch mal so ein bisschen in diese Bergpredigt zurückschauen. Worum geht es Jesus hier? Es geht Jesus nicht darum, uns hier eine Theologie vorzustellen. Es geht nicht um irgendwelche Dogmen, die Jesus sagt und so, Gott ist allmächtig, das musst du glauben und Gott ist die Liebe und Gott ist omnipräsent und Gott ist dies und das und jenes. Nein, es geht hier nicht um Theologie, sondern es geht um ganz praktische, alltägliche Lebenssituationen. Jesus spricht hier zum Beispiel in Matthäus 5, Vers 22. Da sagt Jesus hier, ihr habt gehört, dass zu den Vorfahren gesagt ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer mordet, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, schon wer seinem Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder Schwachkopf sagt, gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu einem sagt, du Idiot, gehört ins Feuer der Hölle. Ziemlich krasse Worte. Aber Jesus fordert uns heraus und sagt, überleg mal, wie redest du eigentlich über andere Menschen? Wie redest du über deine Dozenten? Wie redest du über deine Eltern? Wie redest du über deinen Ex oder über deine Ex? Wie redest du über Menschen, die dich verletzt haben? Redest du mit Achtung und Wertschätzung von Menschen? Oder redest du mit Verachtung über Menschen? Gibst du das Gute von Menschen weiter oder gibst du nur das Schlechte von Menschen weiter? Wie redest du eigentlich über andere Menschen? Oder Jesus geht weiter in Vers 24, da fordert Jesus uns heraus und fragt hier, wie bist du versöhnt, wenn du zum Altar gehst und Gott deine Gabe bringst und dir fällt plötzlich ein, jemand hat etwas gegen dich, was sollst du tun? Jesus sagt, lass dein Opfer am Altar liegen, geh hin und söhne dich mit der Person aus. Bist du versöhnt mit den Menschen in deinem Lebensumfeld? Bist du versöhnt mit deinen Eltern? Bist du versöhnt mit deinen Geschwistern? Bist du versöhnt mit einem Freund oder einer Freundin, die dich vielleicht vor einigen Jahren verletzt hat, weil sie irgendwas weitergegeben hat, was sie nicht hätte weitersagen dürfen oder weil du gemerkt hast, sie haben Gerüchte verstreut oder was auch immer? Lebst du versöhnt? Oder Jesus sagt einige Verse weiter, wenn du in einem Konflikt bist, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, was sollst du tun? Halt die linke Wange hin. Wie gehst du in Konflikten um? Schlägst du gleich zurück? Guckst du, dass du als Sieger aus den Konflikten herausgehst? Wenn dich jemand verletzt, versuchst du ihn möglichst auch heimzuzahlen, dass er mindestens genauso viel leidet wie du? Ist es dein Recht, andere auch zu verletzen, weil sie dich verletzt haben? Oder bist du wirklich in der Lage, klein beizugeben und sagen, okay, komm, wer hat mich verletzt? Aber dabei belasse ich es. Oder schauen wir ein paar Verse weiter, Kapitel 5, Vers 44. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Liebst du deine Feinde? Deine Mitkommilitonen, die dich mobben, liebst du die? Der Dozent, der dich nicht ausstehen kann, der dich ständig schlechte Noten reindrückt oder dich durchfallen lässt, liebst du den? Menschen, die dich missbraucht haben oder dich ausgenutzt haben, liebst du diese Menschen? Oder trägst du Hass und Zorn und Verbitterung mit dir rum? Oder Jesus geht noch weiter und sagt, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung nicht vergebt, dann wird euer himmlischer Vater im Himmel euch auch nicht vergeben.
Hast du wirklich jedem Menschen vergeben, der dich verletzt hat oder der dich enttäuscht hat oder der dich ausgenutzt hat? Kannst du sagen, dass du jedem Menschen von Herzen vergeben hast oder trägst du noch Zorn und Verbitterung gegenüber Menschen mit dir herum? Jesus spricht auch die Beziehung zu Gott an und sagt, Jesus hier sagt, wie betest du eigentlich? Ja, Jesus sagt, wenn ihr betet, dann sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, das heißt wie die ungläubigen Menschen. Wie betest du? Betest du wie in manchen Religionen fünfmal am Tag, jeden Tag dasselbe Gebet, fünfmal? Und plapperst es immer wieder runter, Tag für Tag, für Tag, für Tag? Stell dir mal vor, du bist verheiratet oder ich wäre verheiratet und ich rede so mit meiner Frau, fünfmal am Tag, so alle 3-4 Stunden gucke ich sie an und sage, hey Schatz, schön, dass es dich gibt, ich liebe dich. Was wird das über unsere Beziehung sagen? Wie redest du mit Gott, wenn du betest? Geht es in deinen Gebeten immer nur um dich, dass Gott dich segnet, dass Gott dich beschützt, dass Gott dir dies gibt, dass Gott das noch gelingen lässt? Gott, tu dies, Gott, tu das, Gott, gib mir dies noch. Oder sind deine Gebete vielleicht einfach nur voll von Anklagen? Gott, wenn es dich wirklich gibt, warum lässt du das zu? Gott, warum musste das jetzt gerade jetzt in meinem Leben passieren? Gott, warum machst du nichts, wenn du doch allmächtig bist? Oder sind deine Gebete vielleicht voll von Anklagen? Wie betest du? Viele Fragen, die Jesus hier in seiner Bergpredigt aufwirft. Und eins wird sehr deutlich. Es geht hier um Beziehung. Es geht um deine Beziehung zu deinen Mitmenschen und es geht um deine Beziehung zu Gott. Und genau dafür steht auch das Haus in diesem Gleichnis von Jesus. Das Haus, das wir Menschen bauen, das steht für die Beziehung, die wir leben, zu unseren Mitmenschen, zu unseren Freunden, zu unseren Nachbarn, zu unseren Kommilitonen, zu unseren Feinden, zu unseren Eltern, zu unserem Ehepartner, zu diesem ganzen Beziehungsgeflecht, in dem wir stecken. Und auch zu unserer Beziehung zu Gott. Das ist unser Haus. Und Jesus sagt, was liegt da drunter? Was prägt die Art und Weise, wie wir unsere Beziehung zu Gott leben und zu anderen Menschen? Und das Interessante ist, dass Jesus sagt, es gibt eigentlich nur 2 Fundamente. Es gibt Stein und es gibt Sand. Es gibt nichts dazwischen. Und genauso kann man auch in unserem Leben das runterbrechen. Jesus sagt, ein Mensch oder viele Menschen bauen ihr Lebensfundament, ihr Haus, ihr Lebenshaus auf Sand. Was heißt das? Was ist dieses Fundament aus Sand, das den Stürmen nicht standhalten kann? Dieses Fundament aus Sand, das ist, wenn der Mensch selber die Verantwortung für sein Leben übernimmt. Jeder ist seines Glückes Schmied, sagen wir. Du bist dafür verantwortlich, dass du in deinem Leben glücklich bist und du selber hast es in der Hand. Du selber gibst deinem Leben einen Sinn, niemand sonst. Du kannst entscheiden, wofür du dein Leben und deine Lebenszeit einsetzt und wofür, welchem Lebensziel, welchem Lebenssinn du nachjagen willst. Das bist du. Du selber entscheidest, wie du deine Gottesbeziehung gestaltest. Ob du in die Kirche gehst oder nicht. Ob du Agnostiker bist und sagst, naja, irgendwie glaube ich schon an Gott, aber nichts Genaues wissen kann man nicht. Oder ob du in den Islam gehst, in den Buddhismus oder dir überall ein bisschen was raussuchst. Du bist derjenige, der selber seine Gottesbeziehung gestaltet. Und das ist ja auch genau das Konzept von Religion. Der Mensch muss machen. Der Mensch muss sich die Aufmerksamkeit Gottes erarbeiten. Der Mensch muss sich sein Heil erarbeiten, indem er betet, fastet, sich selbst kasteit, Almosen gibt und. Genau das ist das Konzept von Religion. Aber wir sind der festen Annahme als Mensch, dass wir es selber in der Hand haben. Und Jesus sagt, wenn du so rangehst, dann setzt du dein Leben sprichwörtlich in den Sand. Und letztlich trägt jede Philosophie und jede Ideologie und jede Religion genau dazu bei, dass sie den Fokus auf dich legt. Der Humanismus macht es genauso. Der sagt nämlich, wenn es sich richtig anfühlt, wenn deine Gefühle sagen, das ist richtig, dann tu es, dann ist es auch so. Scheißegal, was andere sagen. Wenn es sich gut anfühlt, dann mach's, weil es ist gut. Du definierst selber, was gut und böse ist. Die ganze Aufklärung, das gleiche Ding. Nietzsche mit seiner Gott-ist-Tod-Theorie. Wozu brauchen wir Gott? Du als Mensch hast es doch in der Hand. Gib deinem Leben doch selber einen Sinn. Da brauchst du keinen Gott dafür. Oder Kant mit seinem kategorischen Imperativ. Du entscheidest, was gut ist. Du setzt das Gesetz. Wenn etwas für alle Menschen gut ist, dann wird schon gut sein. Du entscheidest, was gut und böse ist. So sind die ganzen Philosophien aufgesetzt. Sie setzen dich als Mensch ins Zentrum. Du entscheidest, du machst. Das gleiche mit Religion. Du hast es in der Hand, ob Gott auf dich hört oder nicht, wenn du deine religiösen Pflichten erfüllst. Du machst, du musst es tun. Du hast es in der Hand. Und du kannst glauben, im Kern bist du ein guter Mensch und irgendwie wird das schon passen mit dir und Gott. Und Jesus sagt, wenn du so lebst, wenn deine Gottesbeziehung und deine menschlichen Beziehungen darauf gründest, dass du selber es in der Hand hast, dann wirst du Schiffbruch erleiden. Was passiert, wenn du selber für dein Glück zuständig bist? Das heißt doch, wenn du in eine Beziehung hineinkommst, du bist verliebt, du hast Schmetterlinge im Bauch, alles ist super, alles läuft gut, dann ist das top, weil es fühlt sich ja auch gut an. Aber was ist, wenn plötzlich diese Liebe nachlässt, wenn man sich auseinanderlebt vielleicht, nach ein paar Jahren Ehe, weil jeder ja seine Hobbys hat und seinen Beruf und jeder irgendwie auf seine Kosten kommen will, was macht man dann? Dann lässt man die Beziehung eigentlich fallen, weil sie hat ja keinen Wert mehr. Sie macht mich ja nicht mehr glücklich. Falsch oder richtig spielt keine Rolle. Dann lasse ich diesen Menschen einfach fallen. Ich gehe in Beziehungen rein, ich lebe einfach mal drauf los, ich probiere es aus, solange es sich gut anfühlt. Ja, solange bin ich in der Beziehung, aber wenn ich irgendwie merke, nee, passt nicht mehr, unangenehm, ich muss vielleicht Opfer bringen, ich muss vielleicht doch ein bisschen verändern oder so, nee, komm, weg mit dem Menschen. Der Mensch, die Beziehung hat keinen Wert mehr. Und so merken wir schon in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, dass unser Fundament an vielen Stellen unseres Lebens ganz massiv anfängt zu bröckeln. Und Jesus sagt, wenn die Stürme kommen, das kann man, glaube ich, auf zwei Art und Weisen auslegen. Diese Stürme heißt zum einen, was ist, wenn plötzlich in meinem Leben Tod reinkommt? Wenn Menschen, die ich liebe, plötzlich von mir weggerissen werden? Was ist, wenn ich selber mit dem Tod konfrontiert werde? Was, wenn ich scheitere, wenn ich versage? Was, wenn ich krank werde? Bin ich dann nichts mehr wert für andere Menschen? Brechen dann auch meine Beziehungen daran kaputt? Zerbreche ich als Mensch daran? Jesus sagt, das ist die große Gefahr, wenn das Fundament deines Lebens, wenn du derjenige bist, der das Fundament selber ist, wenn du selber die Entscheidung treffen willst. Und Jesus sagt, das gilt nicht nur für deine zwischenmenschlichen Beziehungen, sondern das gilt genauso auch für deine Beziehung zu Gott. Du kannst vielleicht durch dieses Leben gehen und sagen, naja, ich bin ein guter Mensch und irgendwie wird Gott mich schon annehmen, wenn ich irgendwann in den Himmel komme und wenn es ihn wirklich gibt. Aber Jesus macht ganz klar deutlich, wir werden eines Tages vor Gott stehen. Und wir werden Rechenschaft ablegen müssen für die Art und Weise, wie wir unser Leben gelebt haben, für unsere Schuld, für unser Versagen, für das, was wir im anderen Leben von anderen Menschen kaputt gemacht haben. Und Jesus sagt, wenn du dann vor Gott stehst, dann wird dein ganzes Lebenswerk wie ein Kartenhaus zusammenbrechen, weil du vor Gott nicht bestehen kannst. Das, was dich von Gott trennt, die Sünde, deine Schuld, diese Kluft ist so groß, die kannst du als Mensch aus eigener Kraft, durch Religiosität oder durch das Versuchen von Gutsein nicht überwinden. Völlig unmöglich. Wenn du selber das Zentrum deines Lebens bist und wenn du versuchst, auf eigene Faust glücklich zu werden und dein Leben selber in die Hand nimmst, Jesus sagt, dann bist du wie ein Mensch, der sein Haus auf Sand baut. Wenn die Stürme des Lebens kommen und selbst wenn das Gericht Gottes kommt, dann wird alles zusammenfallen. Es bleibt nichts. Du stehst mit leeren Händen da. Und Jesus ermutigt uns aber und sagt, wir sollen sein wie der kluge Mensch, der sein Haus auf Stein baut. Und dieses Fundament, das ist Jesus Christus selbst. Das ist der Glaube an Jesus, weil durch Jesus unsere Gottesbeziehung wiederhergestellt wird. Die Bibel sagt uns, dass Jesus Christus für unsere Schuld an einem Holzkreuz gestorben ist. Dass er die Strafe, die wir in Gottes Augen verdienen, für all das Böse und Schlechte, das wir in diesem Leben tun, dass er stellvertretend für uns an diesem Kreuz gestorben ist und die Strafe auf sich genommen hat. Er ist für unser Versagen und zu kurz kommen in Beziehungen gestorben. Er ist für unsere Entfremdung, für unsere Gottesentfremdung gestorben. Er ist für all das gestorben, was uns von Gott trennt. Und durch den Glauben an Jesus Christus können wir mit Gott versöhnt werden. Und in dem Moment, wo ich mit Gott versöhnt bin, wo ich einfach erlebe, dass Gott mir meine Schuld vergibt, da brauche ich mir die Aufmerksamkeit und die Liebe Gottes nicht mehr erarbeiten. Sondern da ist mein ganzes Leben und alles, was ich für Gott tue, ob ich Gott anbete oder ob ich Gott im Lobpreis besinge oder ob ich in einen Gottesdienst gehe, das alles tue ich aus Liebe zu Gott. Das tue ich, weil ich eine Sehnsucht danach habe, um Zeit mit Gott zu verbringen, aber nicht, weil ich glaube, ich muss es mir erarbeiten. Das setzt mich total frei. Dieser Glaube an Jesus Christus setzt mich total frei, weil er mich in eine lebendige Beziehung zu dem lebendigen Gott führt. Und diese Beziehung zu Gott, die wird auch meine Beziehung verändern. Die wird meine Sicht auf Menschen verändern. Die wird meine Sicht verändern, welchen Wert ich Menschen gebe. Auch zum Beispiel ungeborenes Leben. Welchen Wert ich Beziehungen gebe. Wenn ich immer selber wieder aus der Vergebung leben darf, dann wird es mir leichter fallen, auch anderen Menschen zu vergeben. Wenn ich weiß, dass Gott mich liebt mit all meinen Fehlern, ich muss mich nicht verstellen, oder dann kann ich auch andere Menschen lieben mit ihren Fehlern. Es ist diese Liebe Gottes, die mich verändert und auch meine Beziehung zu anderen Menschen. Und Jesus sagt, das ist das einzige tragfähige Fundament, auf dem wir unser Leben, unsere zwischenmenschlichen Beziehungen und unsere Gottesbeziehung bauen müssen, weil das ist das Einzige, was hält. Und wenn dann in unserem Leben Krisen kommen, Krankheit, Tod, Versagen oder Scheitern, dann weiß ich, ich bin in der Liebe Gottes, da stehe ich fest und sicher. Ich lebe aus der Vergebung und Gott nimmt mich an, so wie ich bin. Ich weiß, dass ich eine Hoffnung habe, die weit über den Tod hinausgeht, und auf diesem Fundament stehe ich fest. Und selbst wenn ich eines Tages vor Gott stehen muss und Verantwortung ablegen muss, Rechenschaft abgeben muss für das, was ich in diesem Leben getan habe, dann weiß ich, dass Christus für meine Schuld gestorben ist. Ich brauche keine Angst vor Strafe zu haben. Ich weiß, ich bin ein geliebtes Gotteskind und nichts wird sich daran ändern. Jesus Christus selber ist dieses Fundament. Und ich möchte dich heute Abend ermutigen, auf welche Worte hörst du? Hörst du auf das, was die Gesellschaft dir sagt? Was die Medien dir sagen, was die Wissenschaft sagt, was die Universität dich lehrt, was die Kommilitonen sagen und was gerade in oder modern ist? Oder hörst du auf die Worte Jesu, die eine ewige Gültigkeit haben? Wenn wir unser Lebensfundament auf Jesus Christus bauen, dann sind wir fest gegründet. Durch sämtliche Krisen des Lebens und selbst durch den Tod und durch das Gericht Gottes. Und darum möchte ich dich heute Abend ermutigen, dass du diesen Jesus Christus nachfolgst und dass du ihn wirklich als deinen Herrn und Retter annimmst. Und ich möchte dir helfen, diesen ersten Schritt in diese Gottesbeziehung hineinzugehen, indem ich einfach mit dir beten möchte. Ich möchte jetzt ein kurzes Gebet in kurzen Sätzen vorsprechen. Und ich lade dich ein, wenn du das möchtest, dieses Gebet nachzubeten. Es ist ein Gebet, in dem ich vor Gott komme, ihm meine Schuld eingestehe und ihm einfach sage, dass ich diesem Jesus folgen möchte. Herzliche Einladung, dieses Gebet mit mir zu beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich kennst. Und obwohl ich ohne dich gelebt habe und versucht habe, ohne dich glücklich zu werden, warst du immer da. Du kennst mein Versagen und mein Scheitern in Beziehungen. Du kennst meine Fragen und meine Zweifel, die ich dir gegenüber habe. Das Misstrauen, das ich tief in mir gegen dich hege. Heute habe ich verstanden, dass ich ein Sünder bin. Und dass ich durch meine Schuld von dir getrennt bin. Und darum komme ich jetzt zu dir und bitte dich, vergib mir meine Schuld und meine Sünde. Ich bitte dich, himmlischer Vater, nimm alles weg, was mich von dir trennt. Ich danke dir, dass dein Sohn Jesus Christus am Kreuz für meine Schuld gestorben ist. Und dass ich durch ihn Zugang zu dieser grenzenlosen Vergebung habe. Jesus, ich danke dir für dieses Opfer. Und ich danke dir für deine Liebe. Ich möchte, dass du mein Herr und mein Retter bist. Ich möchte mein ganzes Leben auf dich und auf deine Worte gründen und dir nachfolgen. Danke, dass ich jetzt zu dir gehören darf und dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Amen. Wir werden jetzt gleich eine Gebetszeit haben. Es wird Leute geben, die hier außenrum stehen werden. Sie sind da für Gespräche, für Gebete. Vielleicht hast du noch Fragen zu dem, was du heute Abend gehört hast. Vielleicht möchtest du aber noch mit jemandem beten oder hast vielleicht irgendwie andere Probleme, die dir auf der Seele brennen. Dann ermutige ich dich, geh einfach zu diesen Menschen hin. Sie werden zuhören, sie werden dir helfen und sie werden mit dir beten. Gott segne dich. Amen.